In dieser Ausgabe geht es um eine unsichtbare Krise, um eine Gefahr, die sich immer deutlicher zeigt und die Wissenschaften untergräbt. Von Bedeutung ist das insofern, als dass wichtige Teile unseres Lebens, von der medizinischen Versorgung bis zur politischen Entscheidung, auf solide Erkenntnisse angewiesen sind. Dass es immer Irrtümer und Betrügereien in den Wissenschaften gibt, uralter Vorwurf. Aber die Antwort darauf muss ja sein, Wissenschaft zu verbessern und nicht sie abzuschaffen. Was ihr jetzt seht, ist eine, wie ich hoffe, ausgewogene Analyse des Stands der Dinge und der Vertrauenslage. Denn Wissenschaften geraten nicht nur durch Flat Earther, Donald Trump und Außerirdische unter Beschuss, die natürlich die einzigen sind, die uns sagen können, was wahr ist und was nicht, und uns dann erlösen. Im Ernst, glaubt ihr sowas?
Skobel. Über was Wissenschaften machen und was sie nicht können.
Zunächst, was macht Wissenschaften aus? Sie alle leben von Beobachtungen, Kritik und Aufklärung. Indem sie mit geschultem Blick beobachten und dann erforschen, was wir noch nicht kennen, ermöglichen sie neues Wissen, erweitern aber zugleich auch das Feld des Nichtwissens. Licht erzeugt Schatten und Aufklärung neues Nichtwissen. Warum? Es liegt in der Natur der Sache, dass sich aus neuem Wissen immer wieder neue Fragen ergeben. Die Folge ist, dass sich etwas, das wir einst für sicheres Wissen hielten, oft über Jahrhunderte hinweg, sich eines Tages als Täuschung herausstellt. Wir messen das, was wir wissen oder zu wissen glauben, an der Wirklichkeit. Und nur der Umstand, dass wir uns überhaupt irren und täuschen und damit überprüfen können, macht das Unternehmen der Wissenschaft möglich. Insofern ist Wissenschaft nicht nur ein neugierig-kritisches, sondern auch ein unbequemes Unternehmen. Unbequem für Staaten, für Religionen, für Kulturen und Institutionen. Unbequem auch für einzelne Menschen und ihren Glauben, ihre Überzeugungen, ihr Weltbild. Gefährlich ist dieser Prozess der Aufklärung und Erhellen des Nichtwissens jedoch auch deshalb, weil mit neuem Wissen neue Risiken entstehen. Das beste Beispiel dafür war die einfache und scheinbar harmlose Frage, was ist eigentlich Materie, was ist Energie? Die Atomtheorien darüber, wie die Dinge sich zusammensetzen, führten in einer bestimmten Phase der Geschichte schließlich zum Bau tödlicher Vernichtungswaffen. Atombomben sind bis heute die wirksamsten und tödlichsten Waffen, die wir kennen. Und sie sind massenweise verfügbar. Vereinfacht gesagt, könnte man daher behaupten, der Fortschritt der Wissenschaften bestünde darin, den bereits erreichten Stand des Wissens immer wieder kritisch zu betrachten und weiter zu fragen. Man sagt gerne hinterfragen. Das heißt, das Wissen, das die Wissenschaften selbst erarbeitet haben, erneut in Frage zu stellen. Gerade in den letzten Jahren hat das zu einer erheblichen Krise in einzelnen Disziplinen wie der Psychologie, der Soziologie, ansatzweise sogar auch in den Neurowissenschaften geführt. Es zeigte sich nämlich, dass viele der als sicher geltenden Standarderkenntnisse, das sogenannte Lehrbuchwissen, sich nicht oder nur teilweise reproduzieren ließ. Forschergruppen konnten also die Ergebnisse ihrer KollegInnen nicht wiederholen, obwohl sie die gleiche Methodik angewandt haben im Labor bei ihren Experimenten. Eine groß angelegte, in Science veröffentlichte Studie der Open Science Collaboration zeigte 2015, dass von 100 klassischen psychologischen Studien die sogenannten Replikationseffekte, also der Effekt bei der Wiederholung dieses Experiments, nur halb so groß waren wie die ursprünglich behaupteten Effekte. Und das stellt wirklich für wissenschaftliche Zwecke einen erheblichen Rückgang dar. Viele populäre Befunde zur sozialen Psychologie erwiesen sich im Nachhinein bei erneutem Test als instabil. Stimmten nicht. Ähnliches ergab sich auch zum Beispiel bei präklinischen Krebsstudien mit vielversprechenden neuen Wirkstoffen. Und Schätzungen besagen, dass, und das ist wirklich viel, 75-90% dieser präklinischen Forschungsergebnisse, also bevor es dann wirklich in den Test mit geht, aus dem dann reale Medikamente entstehen, dass es in diesen Fällen nicht zu erfolgreichen klinischen Anwendungen kommt, teilweise wegen mangelnder Reproduzierbarkeit. Am Ende der Studie bemerken die AutorInnen, Menschen wünschen sich Gewissheit, aber die Wissenschaft liefert diese selten. So sehr wir es uns auch anders wünschen, eine einzelne Studie liefert fast nie eine endgültige Lösung, die das für oder gegen schlichten oder eine bestimmte Wirkung abschließend erklären könnte. Das ist, wie ich finde, eine sehr wichtige Erkenntnis. Wissenschaften fördern unser Wissen, sie schaffen Wissen. Aber fast alles Wissen hat wie Lebensmittel auch ein Verfallsdatum. Irgendwann kippt es und stellt sich heraus, dass das, was wir beispielsweise über Raum, über Zeit, über Gravitation, Masse, Energie, Lichtgeschwindigkeit wussten, weniger als die halbe Wahrheit war. Stichwort Relativitätstheorie. Meine These, das wird sich aus einem einfachen Grund auch nie, wirklich nie ändern. Warum? Unsere Wirklichkeit ist komplex und es gibt weder die eine Theorie, noch die eine Gruppe von Menschen oder die eine Forscherin oder den einen Forscher, der alles überschaut und die Frage aller Fragen, die Theorie von allem und seiner Herkunft beantworten können. Mal abgesehen davon, außerdem kennen wir die Antwort natürlich schon, 42. Was uns fehlt, ist nur noch die richtige Frage.
Irrtum und Fake.
Irrtum ist ein nicht absichtlich entstandener Fehler und solche Fehler sind unvermeidlich. WissenschaftlerInnen bemühen sich zwar, diese auszuschließen, aber ganz gelingt das nie. Dennoch, ein besseres Wissen, das sich besseren Methoden verdankt, haben wir nicht, als genau dieses, das die Wissenschaft versucht herzustellen. Anders ist es mit Betrug und bewussten Täuschungen. Dass es Betrug in der gesamten Geschichte der Wissenschaften gab und dass es Betrug weiterhin geben wird, liegt in der Natur der Sache. Denn es sind ja immer Menschen, die forschen und die sind nicht immer integer. Streben nach Ruhm, nach persönlicher Anerkennung, die Bereicherung durch Drittmittel und Forschungsgelder, die erhoffte Karriere durch bahnbrechende, wenn auch gefakte Erkenntnisse oder Patente. Das und vieles mehr führte auch in den letzten Jahren immer wieder zu schweren Betrügereien in der Wissenschaft, die nicht selten zur Rücknahme hunderter von Veröffentlichungen führten, sehr zum Leidwesen derer, die am Betrug nicht beteiligt waren, aber gemeinsam mit dem Betrüger oder der Betrügerin veröffentlicht hatten. Ich möchte nur einen Fall nennen, weil er faktisch zu vielen Toten geführt hat. Und das ist ein sehr kontroverser Fall bis heute. Im Februar 1998 veröffentlichte der britische Arzt Andrew Wakefield in einer der angesehensten Medizinfachzeitschriften überhaupt, The Lancet, eine Studie, die zeigte, oder besser gesagt zeigen sollte, dass 12 Kinder, die an Autismus erkrankten, gerade erst mit einem Kombinationsimpfstoff gegen Mumps, Masern und Röteln geimpft worden waren. Die Folge war ein massiver Rückgang der Impfraten in Großbritannien, den USA und vielen anderen Ländern. Masern und Mumps feierten ein Comeback, was zu Tausenden von vermeidbaren Krankheiten und zu Todesfällen führte. Die Impfzögerlichkeit hält nach all den Jahren noch bis heute an. Worum geht's jetzt? Lancet musste diesen Artikel nach eingehender Prüfung zurückziehen und Wakefield verlor wegen groben Betrugs seine medizinische Lizenz. Nicht nur ließen sich seine Ergebnisse nirgendwo reproduzieren, und ihr könnt euch vorstellen, ein ganzes Heer von Forschern hat sich aufgemacht, diese Daten zu reproduzieren. Wakefield hatte auch von Anwälten, die Eltern autistischer Kinder vertraten, Geld erhalten, weil diese eine Verbindung zwischen Autismus und der Impfung suchten und den Hersteller des Impfstoffs verklagen zu können. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, oder manche von euch, Verschwörungstheorie. Aber nach einigen Irrwegen, wie gesagt, Wakefield musste gehen, traf sich dann 2016 Donald Trump bei seinem ersten Wahlkampf mit Wakefield und beide befeuerten sich gegenseitig, denn Trump ist ja bekanntermaßen Impfgegner und immer noch ein Anhänger der inzwischen faktisch widerlegten Theorie, dass Mehrfachimpfungen Autismus verursachen. Aber nicht nur Trump hält an der falschen These eisern fest. Ich fürchte, dass sich das leider auch wieder in den Kommentaren hier widerspiegeln wird und zu den üblichen Reaktionen führen wird, auf die man leider nur auf eine Art und Weise antworten kann, nämlich mit den bekannten Studien, die Wakefields These widerlegen.
Die Bedrohung durch Kommerzialisierung und Instrumentalisierung.
Es gibt noch eine bedeutende Ursache für die Zerstörung und den Vertrauensverlust der Wissenschaften, die Kommerzialisierung und Indienstnahme von Wissenschaften durch Unternehmen oder Industrie. Diese für die Wissenschaften gefährliche Entwicklung untersuchte vor allem die bekannte amerikanische Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes. In ihrem berühmten Buch Merchants of Doubt zeigte sie, wie Industrien, zuerst die Tabakindustrie, dann die Ölindustrie, systematisch Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen säen konnten. Nicht durch bessere Wissenschaft oder durch Fakten, sondern durch strategische Desinformation. Die Tabakindustrie zahlte Wissenschaftler dafür, Studien zu erstellen, die suggerierten zum Beispiel, dass Passivrauchen harmlos sei oder sogar das Immunsystem stärkt. Die Ölindustrie, wie interne und inzwischen geleakte Dokumente von Exxon beweisen, wusste als erste seit den 1970er Jahren von den Gefahren des Klimawandels, finanzierte aber jahrzehntelang Kampagnen, die Zweifel an der Klimawissenschaft schürten. Und das Verfahren ist immer das gleiche. Noch mehr Beweise, noch genauere Studien fordern, Zweifel an den Modellen wecken, weil diese Modelle ja immer noch besser sein könnten, die Sauberkeit von Daten bezweifeln, Forschenden ideologische Interessen unterstellen und, darauf hatte ich in meiner Folge über Neugier hingewiesen, die Verlagerung der Aufmerksamkeit auf konkurrierende Kausalketten. Wenn man auch durch Asbest und Feinstaub in der Luft an Lungenkrebs sterben kann, dann muss Rauchen ja nicht die Ursache sein. Viele Menschen fallen darauf leider immer wieder rein, weil es so plausibel klingt. Aber nur, wenn man bewusst Ursachen und ihre tatsächliche Wirkung ausblendet, in dem Fall das Rauchen. All das hat, wie Oreskes zeigte, dazu geführt, das Vertrauen in die Wissenschaften zu untergraben. Wirtschaftliche Eigeninteressen, sogar von der Ölindustrie, mit Hunderttausenden von Beschäftigten, sind ja durchaus legitim. Wenn sie allerdings das Fundament wissenschaftlicher Forschung und Kommunikation untergraben und vor allem dadurch das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts und sogar der Gesundheit eines ganzen Planeten zerstören, dann sind diese Eigeninteressen gefährlich. Das Geschäft der Wissenschaftsfeinde ist es, Zweifel zu sehen. Und zwar Zweifel an allem. Das Paradoxe daran ist, dass Zweifel ja das Lebenselement der Wissenschaften selbst sind. Deshalb kommt alles darauf an, zwischen wissenschaftlichem und propagandistischem Zweifel zu unterscheiden. Wissenschaft lebt vom Zweifel. Das arbeitet Oreskes, wie viele andere WissenschaftstheoretikerInnen vor ihr, deutlich heraus. Der skeptische, kritische Geist ist das methodische Fundament wissenschaftlicher Integrität. Deshalb funktioniert auch Peer Review. Andere beurteilen. Deshalb werden Studien wiederholt. Deshalb werden Ergebnisse hinterfragt. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen wissenschaftlichem Zweifel und propagandistischem Zweifel. Wissenschaftlicher Zweifel will die Wahrheit schärfen durch bessere Methoden, mehr Daten, kritische Überprüfung. Propagandistischer Zweifel hingegen will die Wahrheit verschleiern durch Verwirrung, Ablenkung, gezielte Desinformation, Fake. Das Verrückte daran ist, dass propagandistischer Zweifel immer damit arbeitet, andere der Ideologie und Einseitigkeit zu bezichtigen. Die Tabakindustrie zweifelte die Ergebnisse der Krebsforschung nicht an, um bessere Forschung zu ermöglichen. Sie zweifelte, um ihre eigenen Profite zu sichern und befeuerte den Zweifel jahrzehntelang mit gefälschten Studien. Und Exxon zweifelte nicht, um den Klimawandel besser zu verstehen. Das Unternehmen zweifelte, um politische Regulierungen von Ölfirmen zu verhindern. Es zweifelte, um Bevölkerung und Politikerinnen zu verunsichern und einfach weitermachen zu können, im Wissen darum, dass das, was sie taten, schädlich war und weiterhin schädlich ist. Genau diese Strategie der Instrumentalisierung von Wissenschaft hat sich heute zur Fake Science ausgeweitet. Sogenannte Paper Mills und Predatory Journals imitieren wissenschaftlichen Zweifel, aber ihr Ziel ist nicht Wahrheit, sondern Profit.
Papermills und Raubtierfachzeitschriften.
Die große Gefahr, die auf die Wissenschaften zukommt und durch geschickten Einsatz von künstlicher Intelligenz gut verschleiert werden kann, hat drei wesentliche Mechanismen, die zusammenspielen und systematisch den wissenschaftlichen Diskurs und das Erarbeiten von Fakten vergiften. Der erste Mechanismus sind die sogenannten Papermills, also industrielle Fälscherwerkstätten, Papiermühlen, die verschiedene Spezialisten in den letzten Monaten immer mehr unter die Lupe genommen haben, darunter der Neuropsychologe Bernhard Sabel. Ich hatte vor kurzem auf der Berlin Science Week Gelegenheit, mit ihm und dem Zellbiologen Dan Lahmer, Präsident der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, über dieses Thema zu diskutieren. Paper Mills kennen die Schwachstellen des bisherigen Peer-Review-Systems. Sie schlagen freundlichere Gutachter vor, bestechen Herausgeber, zielen auf Fachzeitschriften mit sogenannten Impact-Faktor. Wenn man da veröffentlicht, ist man der Held. Der Profit, der aus dem kriminellen Vorgehen erwächst, ist gigantisch und wird auf etwa 1 Milliarde US-Dollar allein im Bereich der Biomedizin geschätzt. Der Profit entsteht dadurch, dass Forschende bereit sind, viel Geld hineinzulegen, um zu einer oder mehreren Fake-Veröffentlichungen und einem ebenfalls gefakten Impact-Faktor zu kommen. Wer mitmacht, profitiert, außer der Wissenschaft selbst. Die Unternehmen produzieren wissenschaftliche Artikel wie am Fließband, KI macht das natürlich leichter möglich, mit erfundenen Daten, manipulierten Bildern, gekaufter Autorenschaft. Leider basieren viele medizinische Leitlinien ja auf Literaturübersichten, also auf Forschungsergebnissen. Wenn aber 16% der zitierten Studien, das ist die aktuelle Zahl, nachweislich gefälscht sind, führt das zu falschen Behandlungsempfehlungen. So wurden beispielsweise hunderte Studien über die Wirkung von Kurkuma und die gesundheitlichen Vorteile gefälscht, mit der Folge, dass Frauen nachgewiesene Krebstherapien zugunsten von Kurkuma-Gewürzmischungen verweigerten. Zweitens planen ForscherInnen neue Experimente basierend auf publizierter Literatur. Sie bauen auf den Experimenten anderer auf. Wenn diese jetzt gefälscht sind, werden die knapper werdenden Forschungsressourcen verschwendet, weil die WissenschaftlerInnen ja auf einer falschen Spur sind. Sie verschwenden also Jahre und manchmal Hunderttausende oder sogar Millionen von Euro. Die Pharmaindustrie verliert geschätzte 28 Milliarden Dollar jährlich durch Nicht-Reproduzierbarkeit, zu der Fake-Publikationen massiv beitragen. Die Folge ist ein genereller Vertrauensverlust in die Wissenschaften, der durch jeden Skandal neu angefeuert wird. Übrigens ein weiterer Effekt ist, dass die Firmen ihre Forschung selber machen, was vielleicht auch nicht unproblematisch ist. Neben dem ökonomischen Schaden leidet natürlich auch die Politik und damit wir alle, die im Idealfall, also die Politik, ein rationales Unternehmen sein sollte. Politik sollte sich, um demokratisch und auch wirksam zu sein, nämlich in der Realität bestehen zu können, auch auf Fakten beziehen. Zumal Fakten Tatsachen sind, was uns über alle ideologischen Grenzen hinweg verbindet. Wo auch immer man politisch steht, ob eine Impfung wirkt oder ein Stein nach unten fällt, ist etwas, auf das sich alle einigen können, egal wo sie politisch stehen. Und wir alle setzen darauf, dass Politik am Ende eben kein willkürliches Spiel ist und das Spiel politischer Machtinteressen ein von letztlich Rationalität geleiteter Prozess ist. Und deshalb spielen wissenschaftliche Erkenntnisse und methodische Verfahren auch so eine große Rolle. Sie helfen uns und Politikerinnen dabei, möglichst realitätsnahe und auch vernünftige Entscheidungen zu treffen und nicht an der Wirklichkeit vorbeizuleben. Misstrauen ist ein Faktor, der leicht propagandistisch ausgenutzt werden kann. Der zweite Mechanismus der Fake-Wissenschaft nach den Papermills sind die sogenannten Predatory Journals, die Raubverlage, die wie echte wissenschaftliche Zeitschriften aussehen, aber keinerlei Qualitätskontrolle durchführen. Sie imitieren das Design renommierter Zeitschriften, erfinden Impact-Faktoren und versprechen schnelle Publikation, natürlich gegen Geld. Tausende solcher Zeitschriften existieren heute und sie überschwemmen die wissenschaftliche Literatur mit wertlosem, gefälschtem Material. Viele von ihnen sitzen im Ausland. Der dritte Mechanismus der Fake-Wissenschaft ist Authorship for Sale, der Handel mit Autorenschaft. Wissenschaftler, die unter dem Druck stehen, erstmals oder wieder zu publizieren oder unterzugehen, ihr kennt das, publish or perish, kaufen sich Plätze als Co-Autoren auf Papieren, an denen sie nie mitgearbeitet haben. Oder sie verkaufen ihren Namen an die Papermills. All das funktioniert vor allem aus einem Grund, weil das wissenschaftliche Karrieresystem vor allem auf Veröffentlichungen und Literatur aufgebaut ist. Eine Forscherin sagte mir unlängst, dass sie es satt habe, dieselben Fakten immer und immer wieder zu erheben und Experimente zum tausendsten Mal durchzuführen. Man wisse ja längst, was Sache sei. Es ging dabei um psychologische Probleme in der Bevölkerung. Worauf es jetzt ankäme, wäre endlich vom Wissen ins Handeln zu kommen. Wer handelt und folglich involviert ist, hilft zwar Menschen, aber veröffentlicht weniger. Und das schadet der Karriere.
Karrieren neu denken.
Wenn wir ernsthaft die Wirklichkeit in all ihren Facetten untersuchen und die Wissenschaften verbessern wollen und auch selber, uns selber, kommen wir an einer schmerzhaften Erkenntnis nicht vorbei, dass die Wirklichkeit komplex ist, und zwar sehr komplex. Diese Komplexität stellt uns vor eine Menge von Problemen, denn sie ist nicht nur schwer zu erforschen, sie ist auch sehr schwer zu kommunizieren. Sie stellt WissenschaftlerInnen und JournalistInnen vor manchmal wirklich schwer zu lösende Probleme, wie die Covid-Pandemie gezeigt hat. Und daraus ergibt sich eine sehr unbequeme Erkenntnis. Die Forschung der Zukunft wird notwendig interdisziplinär und transdisziplinär sein. Sie muss Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften in ein Boot holen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein Virus nicht nur als Virus zu betrachten oder epidemiologisch, sondern auch als ein soziales Phänomen. Die Konsequenz der Anerkenntnis von Komplexität ist jedoch nicht nur Inter- und Transdisziplinarität, ein Austausch also über den Tellerrand der eigenen Disziplin hinaus, sondern auch der Umstand, dass wir es mit mehr Unwissen, mit mehr Nichtwissen zu tun haben, und zwar mehr als uns lieb ist. Und das verunsichert WissenschaftlerInnen ebenso wie die Bevölkerung. Aber Unwissen ist der große Bruder oder die große Schwester von Wissen. Es gibt mehr, das wir nicht wissen, als es Wissen gibt. Entscheidend für die Lösung der massiven Krise wird in der Zukunft das Vermögen und der Wille von Forschenden sein, sich ehrlich zu machen und sich nicht hinter dem Wissen zu verschanzen, das wir bereits haben, sondern sich immer wieder neu dem Nichtwissen auszusetzen. Und das ist riskant. Die derzeitigen Karrierestrukturen belohnen diese Fähigkeit nicht besonders, sondern bestrafen sie eher. Wer als Physiker Karriere machen will, ist gut beraten, seine Zeit nicht damit zu verschwenden, in einer Zeitschrift wegweisende Erkenntnisse, sagen wir mal, über die Philosophie der Quantentheorie zu veröffentlichen. All das zählt nämlich für die eigene Physikkarriere nicht. Der Impact-Faktor aus einem anderen Gebiet wie Philosophie hat keinen Impact für die Karriere in der eigenen Disziplin wie der Physik. Solange Veröffentlichungen das zentrale Belohnungssystem der Wissenschaften bilden, bleibt das System der Veröffentlichung Spielball vollkommen unwissenschaftlicher Interessen, die dann häufig auch noch Gesellschaft und Demokratie schaden. Mit der Analyse dieser Fake-Strukturen, um die es jetzt gehen wird, ist daher auch die Notwendigkeit verbunden, wissenschaftliche Karrierewege neu zu denken. Und das bedeutet, wir müssen neu darüber nachdenken, wie unsere Universitäten, wie unsere Hochschulen aussehen sollen.
Aber es ist nicht alles düster.
Es gibt aber auch noch was Positives zu berichten, auch wenn es nach all dem Reden über den Vertrauensverlust der Wissenschaften schwer zu glauben ist. In einem Editorial von Nature hieß es im letzten Jahr, Unsicherheit zu kommunizieren ist oft schwierig, aber es gibt Werkzeuge und Forschung, die denjenigen zur Verfügung stehen, die bereit sind, es zu versuchen. How to Communicate Uncertainty, ein Bericht der Universität Oxford, bietet zum Beispiel hilfreiche Vorschläge. Ebenfalls im letzten Jahr erschien in Nature Human Behavior die Studie Trust in Scientists and Their Role in Society Across 68 Countries. Ein internationales Team von immerhin 241 Forschenden zeigt in dieser Studie erstmals, dass das Vertrauen in WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler weltweit auf einem moderat hohen Niveau ist. Für die Studie wurden 71.922 Menschen in 68 Ländern befragt, darunter viele bislang wenig erforschte Länder des sogenannten globalen Südens. Die Untersuchung liefert erstmals seit der Corona-Pandemie weltweite und repräsentative Umfragedaten dazu, in welchen Bevölkerungsgruppen und Weltregionen Forschende als besonders vertrauenswürdig wahrgenommen werden, inwiefern sie sich öffentlich engagieren sollten, ob die Wissenschaft wichtige Forschungsthemen, die von gesellschaftlichem Interesse sind, ausreichend priorisiert und so weiter. In allen 68 Ländern vertraut die Mehrheit der Bevölkerung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und sie hält sie überwiegend für qualifiziert, 78%, ehrlich, 57%, und besorgt um gesellschaftliches Wohlergehen, 56%. Dieses Ergebnis stellt die These einer radikalen Vertrauenskrise der Wissenschaft in Frage. Die Autoren fanden dabei nicht nur Unterschiede zwischen einzelnen Ländern, sondern auch zwischen Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern. In vielen Ländern bringen Menschen mit rechtsgerichteten und konservativen politischen Ansichten nachweislich der Forschung gegenüber weniger Vertrauen entgegen. Dieser Befund deutet auf eine Polarisierung von Wissenschaftseinstellungen entlang politischer Positionen. Fazit: Die Wissenschaften sind einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt und die ist neu in dieser Form. Immunkräfte können sie nur entwickeln, wenn sie sich auf ihren Kern besinnen, unterstützt von der Öffentlichkeit und der Politik. Universitäten, Hochschulen und Karrierewege müssen anders ausgerichtet werden, um mit der Komplexität der Krisen, in denen wir alle stecken, angemessen umgehen zu können. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.